Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute ist der 13. November 2025 und wir sprechen über das Thema: Wer haftet für KI-Schäden? Fragezeichen. Und ich spreche heute mit Christina Schreiber, Rechtsanwältin bei Loschelder. Und ich sage erstmal Hallo. Hallo, Frau Schreiber.
Hallo, Herr Schwartmann. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Ja, wir kennen uns ja aus der Eudier, die wir gemeinsam herausgeben. Und da kommt ja so ein bisschen auch unser näherer Kontakt her. Wir sind heute ja beide irgendwie nicht im Büro, ne? Sie sind in Berlin bei der DGRI, wenn ich es richtig sehe, ne?
Genau, richtig, ja.
Ja, und wir auf der DAFTA hier, Datenschutzfachtagung in Köln, ne? Das sind zwei schöne Veranstaltungen. Vielleicht kann man das ja mal verbinden, dass wir sie auch mal auf der DAFTA sehen. Wer weiß, ne? Aber erstmal sind Sie im Data Agenda Datenschutz Podcast, da fangen wir ja schon mal gut an. Ja, prima. Wollen Sie ein paar Takte zu sich sagen? Rechtsanwältin bei Loschelder, schönes neues Buch geschrieben, KI für Dummies, hört sich so bisschen, weiß ich nicht, lustig an, aber ist ja ein ernstzunehmendes Format auf einer niederschwelligen Erklärungsebene, ne? So würde ich es mal sagen. Also schon Qualität von, oder wie schätzen Sie Ihr neues Werk ein?
Das war schon eine sehr gute Zusammenfassung. Ich habe das Buch mit einer lieben Kollegin aus Berlin geschrieben, die auch Schreiber heißt. Wir sind nicht verwandt und verschwägert und wir haben immer mal witzig gesagt, Schreiber und Schreiber müssen schreiben. Und diesen vielleicht etwas leichten Witz, diese etwas leichte Zugänglichkeit in der Sprache haben wir in das Buch mitgenommen. Da steckt schon viel drin. So, nur um einmal ein Beispiel zu nennen. Wir haben zum Beispiel auch aufbereitet, ob datenschutzrechtlich im LLM noch personenbezogene Daten liegen können oder ob das durch die Tokens nicht mehr der Fall ist. Und auch an ganz vielen anderen Stellen geht das wirklich ganz tief rein, aber ohne Juristensprache. Also auch ich habe bei der Redigatur verdammt viel gelernt. Ich dachte, ich würde schon vernünftig formulieren, aber mir sind ganz viele Passivformulierungen und Ähnliches auch nochmal angestrichen worden. Und daher viel Inhalt, aber eine einfach zugängliche Sprache.
Das ist, glaube ich, das, was wir alle schätzen, ne, wenn das auf die Weise passiert. Und das ist, glaube ich, wirklich ein guter Punkt, gerade weil KI-Kompetenz sich ja nicht über die Komplexität erklärt, sondern über die Einfachheit. Insofern prima. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt heute ins Werk setzen, KI-Kompetenz vermitteln in einem Spezialthema, ne, KI-Haftung. Wir sprechen uns in einer Woche, die spannend begonnen hat, ne, am 11.11., das ist in Köln wichtiges Datum, ne, in München auch, in Köln karnevalistisches, in München ein urheberrechtliches, und da gab es eine Entscheidung vom Landgericht über eine sehr spannende Frage, nämlich in einem Streit zwischen der GEMA und OpenAI, ob in irgendeiner Form ja urheberrechtlich relevante Dinge in der Blackbox-KI passieren. Bevor wir das einordnen, Frau Schreiber vielleicht sagt, worum es ging. Für den Podcast haben wir uns überlegt, wir würden es gerne so machen. Es gibt ja, wenn man so will, die KI-Verordnung in der Mitte, die regelt den Betrieb und die Entwicklung von KI-Modellen und von KI-Systemen. Und in diese KI-Modelle und Systeme muss ja irgendwie was rein. Ne, das wäre die Input-Seite. Wenn man sich das bildlich vorstellt, links, ne, geht das rein. Und dann ist das da in der autonomen Welt der KI unterwegs. Und dann geht ja wieder was raus. Und raus geht es ja nicht von alleine, sondern es wird auf Grundlage eines Prompts, das ist ja so ein Befehl, ne, gibt mir was raus, kommt das ja wieder raus. Und da wird es ja dann spannend für den Betreiber. Und um ein paar Begriffe am Anfang klarzustellen, auf der linken Seite, wenn es um OpenAI geht, da geht es um den Anbieter, ne, wenn man den mal isoliert betrachtet. Und auf der rechten Seite haben wir den Betreiber, den man ansonsten vielleicht auch Verwender nennen könnte. Also das ist der das KI-System einsetzt. So, und für den KI-System einsetzenden Betreiber gilt das Urheberrecht. Und die spannende Frage in München war, gilt es auch für den ja auf der linken Seite agierenden Anbieter und nach welchen Regeln? Also das war ja im Prinzip das Thema von Landgericht München. Und ja, vielleicht erzählen Sie einfach mal, worum es da ging in dieser Entscheidung.
Sehr gerne. Ausgangspunkt für die Entscheidung ist ein Grundsatzthema, eine Grundsatzfrage, die wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer alle kennen, die vielleicht auch mal mit ihrem Verein eine Veranstaltung planen. Nämlich wenn Lieder verwendet werden, wenn Musik verwendet wird, dann muss man sich das lizenzieren, muss man eine GEMA-Abgabe zahlen. Der Vorwurf von GEMA war jetzt, dass das zwar jeder Verein für jedes Schützenfest machen muss, aber OpenAI hätte die geschützten, den Künstlern zugehörigen Liedtexte und Musikstücke ohne solche Lizenzierung einfach so verwendet. Und zwar, so wie Sie es auch gerade schon differenziert haben, schon vorne beim Training und dann auch im Modell und später im Output. Die Phasen werden wir gleich nochmal genauer aufbereiten müssen. Aber genau das ist der Kern, der Vorwurf der GEMA. Ihr habt hier Künstler im Grunde bestohlen, also Dinge verwendet, die eigentlich hätten lizenziert, bezahlt werden müssen. Die Vorsitzende Richterin hat als in der Berichterstattung zu dem LG München Urteil auch so nett gesagt, jeder muss seine Bausteine kaufen, wenn er etwas bauen und verkaufen möchte. OpenAI aber hat genau das nicht getan, sondern hat in der Klage, die jetzt gerade entschieden worden ist, die Liedtexte einfach so verwendet. Anhängig ist noch eine zweite Klage, in der geht es dann um die Musik gegen Suno. Die ist noch nicht entschieden. Also darum geht es im Kern. Und genau das ist ein Diskussionspunkt, der uns jetzt auch schon lange verfolgt. Nämlich, ist das okay oder ist das nicht okay? Bei uns nach Urheberrecht in Amerika, ich finde, das ist immer so eingängig, da geht es um das Fair Use Principle. War das fair, dass OpenAI das gemacht hat?
Ja, okay. Kleine Klammer auf. Wir haben natürlich, Sie haben es eben, als Sie über Ihr Buch sprachen, kurz angesprochen, auf der Datenschutzebene, wenn es um die Frage personenbezogener Daten im Modell geht, ein sehr vergleichbares Problem. Das hat natürlich gewisse Wechselwirkungen, finde ich. Ne? Also Frage anonymes Datum, pseudonymes Datum und sind ja personenbezogene Daten dann noch in KI-Modellen drin? Da sagen die meisten, ja, das ist so. Und das ist ja jetzt neudeutsch ein Match, ne? Zwischen Urheberrecht und Datenschutzrecht, oder?
Absolut. Deswegen fühlen sich auch eigentlich Datenschützer, wie ich es bin, ja auch in dem Urteil irgendwo ganz, ganz wohl. Wir müssen am besten einmal wirklich diese Linie entlang gehen, ne? Den Lifecycle des Systems, wie man neudeutsch sagt. Wenn ich trainiere, also in dem Moment des Anlernens des Systems, des Entwickelns der Algorithmen, dann ist es, glaube ich, für jeden unmittelbar eingängig, dass ich dann die Liedtexte habe, dass ich dann das personenbezogene Datum habe, zum Beispiel einen Datensatz über Kundendaten, warum sie gekündigt haben oder ähnliches. Das ist der Prozess des Trainings, der ist vorgelagert. So, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ein Anbieter wie OpenAI sagt, das Modell steht jetzt erstmal. Also wir haben es trainiert. Und jetzt gebe ich dieses Modell in den Markt. Also ich habe jetzt das Inverkehrbringen des Modells, Systems. Und
da ist dann ein Deckel drauf. Ne? Also das ist, dann ist es in Anfang ist eine Geburtsphase und irgendwann ist es geboren auf der Welt und dann kommt, wird es ins Leben entlassen und ist auch fertig. Ne? Das ist dann immer eine Version von GPT, ne? die man dann hat. Ne? Und dann geht es mit der neuen los. Aber über diese Phase reden wir, dass es fertig trainiert ist und dann ja für die Menschen zur Verfügung steht.
Genau das. Also das waren im LG München Urteil auch wirklich die GPTs 4 und 4.0, also wirklich zwei fertige Modelle, die dann als geborene Objekte KI-System, das ist das, was ich nutzen kann, ne, das Herzstück, der Motor ist das Modell, ich nutze dann das System, wo das Modell eingebettet ist, die dann verwendet werden können. So, und das Besondere ist jetzt, in dem Moment trainiere ich ja nichts mehr. In dem Moment liegen auch nicht, wie bei so einem Arztregister, irgendwelche Akten mit Rohdaten in dem Modell, sondern in dem Modell sind Algorithmen, Tokens, Gewichtungen, Einsen und Nullen, wenn man so will. Und die ganz große Frage, die wir im Datenschutz schon intensiv diskutiert haben, da gibt es ein ganz prominentes Thesenpapier von den Hamburgern, was viel diskutiert worden ist, in den ETZA-Papier gemündet ist und was jetzt auch im Urheberrecht eben entsprechend vom LG München entschieden worden ist. Was ist noch in diesem Modell? Sind die Nullen und Einsen ein personenbezogenes Datum? Sind die Nullen und Einsen eine Vervielfältigung von Atemlos oder Männern? Also hier vielleicht noch ganz kurz, warum diese Stichworte. Die GEMA hat 9 ganz bekannte Lieder in den Prozess gebracht. Also man muss ja bei so einem Verfahren, kann man ja nicht abstrakt argumentieren, sondern da muss man ja mal ganz konkret werden. Und das war Atemlos, das war Männer. Ich glaube, von Reinhard May war auch noch eins dabei. Also ganz
über den Wolken und wie schön, dass du geboren bist. Ne? Das Wolf Zukowski, das ist mal für alle was dabei.
Genau, deutsches Liedgut. Und diese Lieder, diese beim Datenschutz personenbezogene Daten, liegen da jetzt als Nullen und Einsen im Modell. Ist das ein personenbezogenes Datum? Ist das eine Vervielfältigung? So, und da sagt das LG München letztlich das, was Sie gerade auch schon als Outcome der Datenschutzdiskussion herrschende Meinung dargestellt haben. Das LG München sagt, Sie hätten sich das technisch sehr genau angeschaut und nach Ihren Ergebnissen sei es memorisiert. Memorization ist ein technischer Befund, der für diese Large Language Modelle, großen Sprachmodelle, auch eben in der IT-informationstechnischen Wissenschaft entsprechend diskutiert wird. Und das LG München sagt jetzt, dadurch vor allem, dass das mit ganz einfachen Prompts reproduzierbar sei, dass 4N4O, also die OpenAI ChatGPT-Systeme, bei einfachen Prompts zeigen würden, dass sie den Liedtext kennen. Daraus würde sich ergeben, dass dieser eben noch im Modell vorhanden sei und entsprechend dadurch vervielfältigt. Ja, also ich habe, das muss man sich mal so bildlich die Kopien vorstellen oder der Print von einem Kunstwerk. Vorne ist das Original und auch wenn es in Nullen und Einsen zerlegt ist, steckt im Modell jetzt eben die Kopie, das urheberrechtlich eine Vervielfältigung und eben urheberrechtlich zu bewerten und ohne Einwilligung der Urheber nicht so ganz banal.
Ja, okay. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen abzuschichten. Ich habe was gemacht, was anscheinend auch das Landgericht München gemacht hat, allerdings vor mir, nämlich einfach mal eingegeben, vervollständige den Satz atemlos. Dann bekomme ich jetzt nicht mehr durch die Nacht und so weiter und so fort, sondern ich bekomme die etwas schmallippige Auskunft. Dazu kann ich nichts sagen. Das ist urheberrechtswidrig, verstößt gegen unsere Nutzungsbedingungen, wenn ich dazu jetzt eine Auskunft gebe. Das ist, wenn man so will, Ergebnis eines sogenannten Filters. Man hat auf der Ebene des KI-Systems, also auf der Input-Seite, der KI mitgegeben, pass mal auf, Achtung, wir wissen, dass du alles Mögliche weißt, aber das sagst du jetzt mal demnächst nicht mehr, weil wir uns da beim Landgericht München eingefangen haben. Und dann passiert das genauso, wie das jetzt da ausgegeben wird. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, finde ich, ist das denn eine Vervielfältigung schon, wenn die KI sagt, ich weiß das nicht, ist das eine Memorisierung? Wie würden Sie das einordnen, diese verneinende Aussage? Also was heißt verneinende Aussage? Dieses Sagen, ich kenne es, in Anführungsstrichen, aber ich sage da nichts drüber. Ist das urheberrechtlich ein Problem nach LG München?
Also LG München hat Passagen, die sich so lesen, dass wirklich das schon als Problem angesehen wird. Das ist ja ein ganz, ganz früher Zeitpunkt. Die Argumentationskette, die sich da so aus einigen Sätzen ergeben dürfte, wäre, dass durch diese Antwort ChatGPT bescheinigt, dass im Modell der Liedtext vorhanden ist. Weil sonst könnte es ja gar nicht erkennen, dass die Vervollständigung des Satzes womöglich ein Lizenzthema, also ein Urheberrechtsverstoß darstellen könnte, eine Vervielfältigung. Und da bin ich natürlich jetzt in einer sehr, sehr extensiven Auslegung. die auch im Schrifttum so nur von manchen vertreten worden ist. Ne? Andere haben da eher dann bisher den Fokus darauf gelegt, dass es wirklich reproduzierbar sein muss, dass ich, also auch wenn ich die Vervielfältigung schon im Modell habe, dass ich eben manifestieren muss in einem entsprechend möglichen Output, um eine urheberrechtsrelevante Vervielfältigung zu haben. LG München ist da sehr weit. Das ist auch sehr umfangreich entwickelt und begründet. Sicherlich brauchen wir da noch einiges an Diskurs, um die trotz der 65 Seiten nach wie vor aus meiner Sicht teilweise nicht ganz klaren Passagen zu verstehen, wie es dann nachher die herrschende Meinung versteht. Aber einiges deutet darauf hin, dass das auch vom LG München eben schon als Verstoß angesehen wird und so als wirklich ein ganz, ganz früher Ansatzpunkt gewählt worden ist.
Ja, wenn man das mal bewertet, ist das ja auch sehr früh, wenn man da eine Wertung drüber legt. Denn was ist das Anliegen von Urhebern? Das Anliegen von Urhebern ist, dass die Texte nicht auf ein einfaches Stichwort da ausgegeben werden. So, wenn aber jetzt kein Text ausgegeben wird, sprich irgendetwas vervielfältigt wird, was mir den Inhalt in irgendeiner Form auch wirklich wahrnehmbar macht, dann brauchen die das ja gar nicht. Die Auskunft wird ja jetzt mal für einen unbefangenen Beobachter ganz okay sein, zu sagen, naja, da kann ich nichts zu sagen. Das ist ja technisch gar nicht anders machbar, als ja, im Prinzip zugegeben wird, ich habe das, aber ich sag dazu nichts. Also das schießt ja so ein bisschen, finde ich jetzt mal, übers Ziel raus, auch wertungsmäßig. Hätte man denn einen späteren Anknüpfungszeitpunkt nehmen können, der den Urhebern auch noch, haben wir jetzt den Fair-Use-Gedanken nicht, aber trotzdem fair entgegengetreten wäre? Was hätte man sich überlegen können?
Ja, im Grunde hätte man vielleicht noch stärker auf dieses Merkmal der Reproduzierbarkeit abstellen können. Also wir müssen ja schon vorne differenzieren. Es gibt ja Möglichkeiten auch des urheberrechtlich zulässigen Trainings ganz allgemein, jetzt außerhalb des KI-Kontexts über die sogenannte Text-and-Data-Mining-Vorschrift, im Training selber öffentlich zugängliche Werke zu verwenden, wenn ich dann die Daten entsprechend lösche und sie eben nicht mehr im Modell memorisiert wäre. Und genau da könnte man ja ansetzen und sagen, ich gehe von einer solchen Memorisierung nur aus, wenn ich es wirklich hinten wieder rausziehen kann. Und wir haben jetzt hier im Moment die Negativabgrenzung, ne, indem wir sagen, er sagt, er kann es nicht, deswegen muss es ja da sein. Ich glaube, wenn man wertungsmäßig vielleicht noch einen Aspekt damit einbringt, es könnte wertungsmäßig auch für den Schutz der Urheber erforderlich sein, wenn man mehr das Argument, was aus meiner Sicht vor allem in New York sehr laut vorgetragen worden ist, von der New York Times mit reinbezieht, nämlich sagt, die Möglichkeit, die Daten zum Training und für die Modellentwicklung zu nutzen, die muss entsprechend vergütet werden, weil, New York Times hat das sehr stark ausgebreitet, eben viel Geld, viel Kreativität in die Erarbeitung der Texte geflossen ist, ne, journalistischer Input, und das soll nicht einfach so verwendet werden. Aber da sind wir beim Training, ne, da sind wir vorne und eben nicht in dieser Zwischenstation der Modellmemorisierung, also die isoliert Memorisierung im Modell schon als Vervielfältigung und urheberrechtsrelevanten Akt zu sehen, auch wenn es nicht mehr reproduzierbar ist, also über einen Output nicht mehr herausgezogen werden kann, das erschließt sich mir auch noch nicht so ganz.
Ja, also ich glaube, da haben wir doch eine schöne im Prinzip Differenzierung zwischen Vervielfältigung und Memorisierung und der, wenn wir sagen, um das Begriff mal zu benutzen, der Unwert dessen, was da passiert, passiert ja dann in dem Fall in der Memorisierung, ne? Und da hätte man natürlich vielleicht auch hingucken können, um dann vielleicht ein insgesamt angemesseneres Ergebnis, was auch für die Urheber natürlich auch genauso okay gewesen wäre, rauszuholen. Ne? Also, weil so ist es schwierig, natürlich für einen Anbieter überhaupt irgendwas zu machen, was den Anforderungen gerecht wird. Das ist ja, wenn man das jetzt mal überlegt, ein sehr scharfes Druckmittel für die GEMA, für die Urheberseite. Wir haben ja die Klaviatur des Urheberrechts, der 97, der gibt ja nicht nur Unterlassung, sondern sogar auch Beseitigung raus. Und das ist vom Ergebnis, finde ich, sehr überzeugend zu sagen, jetzt müssen Lizenzmodelle entwickelt werden, jetzt muss irgendwie Geld fließen. Aber das ist rechtlich natürlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt, würde man sagen, eingekauft. Ne? Aber es ist ja schon ein starkes Druckmittel, was die GEMA jetzt hat. Ne?
Das ist ein starkes Druckmittel, vor allem wenn man sich auch nochmal vor Augen führt, dass auch in der LG München Entscheidung ja nicht nur der Unterlassungsanspruch ausgeurteilt ist, sondern auch ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach. Das ist noch kein Schaden beziffert, aber dem Grunde nach ist dieser Anspruch auch schon zuerkannt worden. Ist dann auch folgerichtig, wenn man zu dem Ergebnis kommt. Aber dann ist das natürlich schon ein sehr scharfes Schwert. Und ich verstehe das Ansinnen. Ich sehe aber auch gerade kleinere KI-Entwickler, KI-Anbieter auf der Gegenseite, die recht einfache und, ne, wie wir es ja auch gerade herausgearbeitet haben, auch für Urheber aus unserer Sicht durchaus wertvolle Möglichkeit der Filter ja jetzt nicht mehr nutzen können, um wirklich sicher zu gehen. Also das wäre ja sonst eigentlich ein ganz adäquates Mittel gewesen, was auch mit einem überschaubaren Aufwand eingesetzt werden kann. Ist nicht jeder so groß mit AI und hat Ressourcen, das vielleicht auch wirklich am Ursprung zu packen. Und da wird das Urteil uns in der Praxis schon noch sehr viel Kopfzerbrechen bereiten.
Ja, und ob der Filter klappt, kann man natürlich den Anbieter auch messen. Ne? Das ist natürlich auch ein probates Mittel, was dann natürlich auch in der, wie soll man sagen, Denklogik einer KI-Verordnung Sinn macht. Ne? Also im konkreten Fall zu gucken, funktioniert der Filter? Und wenn er nicht funktioniert, ja, dann habe ich halt ein Problem. Aber wenn er funktioniert, dann müsste es ja im Prinzip auch insofern passen, als dann wirklich auch dem Urheberrecht dann nicht mehr auf die Pelle gerückt wird. Ne? Und insofern, ja, eine interessante Entscheidung sicherlich, aber eben auch eine, ich sehe das auch so, ne, wo man vielleicht noch mal gucken muss, die man auch mal ein bisschen noch begleiten muss, ob das so bleiben kann, weil es geht ja wirklich um Fairness auf beiden Seiten. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass KI gekommen ist, um zu bleiben und dass es in irgendeiner Form natürlich auch eine gewisse Beinfreiheit geben muss. Ne? Und da ist, finde ich, das sehen Sie ja genauso dann, wenn ich das so deute, ja relativ viel abgeklemmt, viel Luft genommen vorne, ne? Auf der Input-Seite.
Ja, vielleicht ist es auch rechtspolitisch ein Weckruf, der gut und richtig war, weil die Rechte der Urheber müssen beachtet werden. Also es kann auch nicht sein, dass die komplett hinten runterfallen. Und vielleicht hilft es auch, jetzt mal so ein bisschen, ich habe eigentlich immer ganz gern das Glas halb voll, vielleicht hilft dann auch so ein sehr weitreichendes Urteil, jetzt nochmal verstärkt auch in die Diskussion auf rechtspolitischer, auf gesetzgeberischer Ebene zu gehen, da einen fairen Ausgleich zu schaffen. Da schließt sich für mich auch nochmal so ein bisschen der Kreis um die Datenschutzdiskussion, die wir ja gerade auch zum Omnibus-Paket führen. Auch heute hier auf der DGRI-Fachtagung hat der Ruben Schneider aus dem BFDI einen ganz klaren Weckruf gestartet, den ich überzeugend finde. Wir brauchen klare Erlaubnisgrundlagen für die Datennutzung zum KI-Training. Ne, so wie wir das im EADS, ne, also in diesem European Health Data Space jetzt haben. Und wir brauchen es auch im Urheberrecht aus meiner Sicht.
Und wenn wir dann noch einen Kreis schließen, also die Kreise werden ja immer weiter geschlossen, das OLG Köln hat ja in seiner Meta-KI-Trainingsentscheidung im Prinzip das vorweggenommen, was dann am Ende des Tages jetzt im Omnibus so ein bisschen weitergedacht wird. Na, also das war hier heute Morgen auch Thema auf der DAFTA mit Frau Sanders-Winter, die auch sagte, na ja, also auch das war ja, ob es ein Weckruf war vom OLG Köln, weiß ich, aber zumindest mal geht es halt im Omnibus in die Richtung, die natürlich eine andere ist, datenschutzrechtlich, da wird ja dann auf einmal jetzt eine Ermächtigungsnorm auf einmal gebaut fürs KI-Training und an dieser Stelle ist dann eben einfach jetzt, wenn der Omnibus an der Stelle mehrheitsfähig wird, das macht die Kommission ja nicht im Anzeigeverfahren, das ist ja schon ein richtiges Gesetz, was wir da brauchen, müssen wir mal sehen. Also es bewegt sich auf jeden Fall was und insofern ist das, finde ich auch genau so wie Sie, eigentlich ein gutes Zeichen, ne, dass sich da jetzt was bewegt. Ja, wollen wir denn mal zur Output-Seite kommen? Wir haben ja am Anfang gesagt, es gibt den Input, das Training und das ist LG München in Reinkultur. Jetzt gibt es aber in der Entscheidung LG München einen kleinen Satz, der so ein bisschen darauf hindeutet, dass sich der Betreiber, sprich derjenige, der aus einem KI-System, Schrägstrich-Modell, was rauspromptet, ja, nicht drum scheren muss, was damit ist, wenn er es verwendet. Sprich, wir haben ja jetzt auch die Situation, mal bildlich gesprochen, ich gehe in den Kiosk, da liegt ein Mickey-Maus-Heft, ich fotografiere die Mickey-Maus ab und stelle die bei Insta rein und sage, ja, hat wer mir ja gezeigt, das durfte ich ja machen. So, das wäre ja im Prinzip jetzt so ein bisschen die Logik, ne? Darf denn jetzt jemand auf der Output-Seite, der das den Inhalt dann nimmt, den einfach weiter verwenden, verbreiten? Sprich, wenn sich da eine weitere Verwertungshandlung anschließt, ist die in Anführungsstrichen abgefrühstückt durch LG München, oder bin ich da schon auch selber noch in der Verantwortung und hafte ich dann für den Urheberrechtsverstoß auf der Betreiberseite? Die Frage müssen wir, glaube ich, noch stellen und beantworten und vielleicht den kleinen Satz nochmal nehmen, aus dem sich ergibt, dass man auf die Idee kommen könnte, man könnte sich da einen schlanken Fuß machen als Verwender, schrägstrich Betreiber.
Ja, in der LG München-Entscheidung steht in der Tat ein Satz. Wenn man den ganz isoliert betrachtet, ist das erstmal etwas seltsam. Da steht drin, wenn ich über einfache Prompts einen gesamten Liedtext reproduzieren kann, also vervollständige mir den Satz mit atemlos und wie warm war es denn in der Nacht beispielsweise, und dann kommt der Text hinten heraus, dann sagt das LG München in diesem einen Satz, wäre der Nutzer dafür nicht verantwortlich, weil er ja nur einfache Prompts verwendet hat, sondern das sei OpenAI als KI-Systemanbieter zuzurechnen. Sie haben schon in die Richtung argumentiert, ich bin der Überzeugung, man darf diesen Satz nicht isoliert so lesen, dass ich als KI-Betreiber, als Output-Generator, Generierer, dann, weil mir ChatGPT ja im Grunde hier den roten Teppich ausgelegt oder ausgerollt hat, draußen bin und das alles kein Problem mehr ist. Es wäre nicht nur von der zivilrechtlichen Haftungslogik unlogisch, es wäre auch urheberrechtlich systemwidrig, weil ich, wenn eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, ja eigentlich in jeder weiteren Verwertungshandlung eben auch wieder einen neuen Verstoß sehe. Und wir haben hier ja nicht nur die Vervielfältigung, die ja vielleicht schon, könnte man argumentieren, im Modell abgefrühstückt war, sondern wir haben ja, wenn ich den Output verwende, auch eine öffentliche Zugänglichmachung. Und genau das, meine ich, ist der Anknüpfungspunkt, um den sich das LG München nicht dreht, auch gar nicht drehen darf. Das Landgericht darf ja nur entscheiden, was ihm als Fall wirklich zur Entscheidung vorgelegt wird. Und so muss der Satz, meine ich, auch eingebettet werden. Das heißt, wir wissen jetzt, dass das LG München sagt, auch wenn OpenAI nicht selber den Output generiert, sondern im Grunde die Nutzer, die Betreiber seines KI-Systems, denen nur die Möglichkeit gibt, das zu machen, dann müssen sie sich das zurechnen lassen. Damit ist aber noch nichts zu der Frage gesagt, wenn der KI-Betreiber dann den Lead-Text einfach so weiterverwendet oder vielleicht dann künftig auch in der Suno-Klage das Lead als solches auf dem Schützenfest abspielt, dass er dann sagen könnte, keine Urheberrechtsverletzung, weil die liegt vorne. Sondern das muss dann isoliert bewertet werden nach den allgemeinen Grundsätzen.
Ja, alles andere wäre ja auch noch schöner. Ne? Also ich meine, kann ja nicht sein, dass nur, weil ich etwas über KI mir dann beschaffe, dass ich dann freigestellt bin von jeder weiteren Haftung. Entspricht ja gar nicht der Logik, dass das Produktrecht mich freistellen soll für Verletzungshandlungen auf der Einsatzseite. Ne? Das haben wir nirgendwo. Und insofern glaube ich, auch hier muss man nur klarstellen. Also war mir wichtig, das, was wir angesprochen haben an der Stelle, weil es halt durchaus in die Richtung geht. Und das ist ja alles wie vorher, auch nach LG München. Nur man kommt halt in ein merkwürdiges Fahrwasser, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, na gut, jetzt kann ich mir einen schlanken Fuß machen, das zahlt ja alles OpenAI. So ist es nicht. Ja, also ich glaube, dann haben wir Landgericht München mit Input und Output in allem, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, abgearbeitet. Und dann würde ich gerne in der verbleibenden Zeit noch kurz zu manchen Sachen ist auch nichts gesagt worden, ne? Wollen wir es noch kurz ansprechen? Persönlichkeitsrecht oder wollen wir es, komm, jetzt habe ich es gesagt, hilft ja nichts. Also,
Ja, jetzt, wenn das Interesse geweckt ist, müssen wir auch einmal den Kreis schließen. Ja, das ist vielleicht gerade für all die, die hier mit dem Datenschutzhut zuhören, nochmal eine ganz interessante Sache. Die GEMA hat auch argumentiert, dass durch die Memorisierung im Modell und die Möglichkeit, das im Output entsprechend wieder auszugeben, das Persönlichkeitsrecht der Künstler verletzt worden sei. So, und das hat das LG München sehr straight abgelehnt, weil sie gesagt haben, naja gut, also das Persönlichkeitsrecht besteht ja nicht darin, dass Texte nicht verwendet werden, sondern das Persönlichkeitsrecht ist der Kern meiner persönlichen Identität. Und das, was hier geschieht, ist die Verknüpfung mit einem beruflichen Output. Also, ne, ich habe als Künstler ein Lied geschrieben, das verbreitet. So, das betrifft die äußere Sphäre des Persönlichkeitsrechts. Und dass das jetzt woanders vielleicht urheberrechtsverletzend verwendet wird, berührt noch nicht das Persönlichkeitsrecht. Also da nochmal der klare Hinweis, ne, da gelten jetzt keine Sondermaßstäbe, sondern wir sind im äußeren Rahmen und da ist so eine Verletzung nicht so schnell anzunehmen.
Und was wäre, wenn es verfälscht worden wäre? Wir haben ja eine Paralleldebatte, zum Beispiel auf der Input-Seite werden Inhalte verrauscht, damit sie nicht wahrnehmbar gemacht werden. Wenn man das Bildrecht nimmt, haben wir ja den Vergleich, man kann ja auch bei Bildern, wenn man sagen, verpixeln oder ähnliches tun, das wäre ja auch urheberpersönlichkeitsrechtlich durchaus relevant. Hätte man in die Richtung, müsste man in die Richtung nicht denken, wenn es verfälscht würde, dann würden wir doch ins Urheberpersönlichkeitsrecht rein geraten oder nicht. Das haben die nicht thematisiert, ne?
Nein, das haben die nicht thematisiert. Ich wäre da aber voll bei Ihnen, und zwar auch sogar mit Unterstützung von einem Gericht, nämlich aus Hamburg, die jetzt kommen von einem äußerungsrechtlichen Gehalt, der aber auch da eng mit verknüpft ist und von der Argumentationslinie auf einer ganz ähnlichen Basis liegt. Das LG Hamburg hat gesagt, eine KI kann ja sogar einen besonderen Vertrauensvorschuss für sich halten, dass sie besonders richtig ist. Ja, können wir gleich nochmal vertiefen. Und dann muss ich als Verwender des KI-Outputs, wenn ich sage, das kommt aus der KI, der man besonders vertrauen kann, und verbreite eine falsche Tatsache, besonders darauf aufpassen, dass ich das auch wieder richtig stelle. Ja, also ich komme in die Persönlichkeitsrechtsverletzung, wenn ich eben im inneren Bereich Kernlebensgestaltung bin oder eben wenn ich in Verfälschung gehe, ne, in unwahre Tatsachenbehauptung.
Der 14 sagt der Entstellung, ne? Da komme ich ins Persönlichkeitsrecht, ne? Also wenn ich es entstelle, da wäre ich ja wohl auf jeden Fall drin. Und ansonsten vielleicht auch eher eine Verwertungsfrage, ne?
Im Grunde gelten hier die allgemeinen Grundsätze. Wir haben es zwar mit KI zu tun, aber wir wenden das Recht hier an, so wie wir es auch auf andere Sachverhalte anwenden. Das ist kein KI-Sonderrecht.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich nochmal wichtig, jetzt zum Abbinden, ne, weil das ja auch eben unser Thema auf der Output-Seite war. Ich muss mich als derjenige, der das dann einsetzt, sprich verwertet oder was auch immer, dann eben dem ganz normalen Urheberrecht stellen. Ja, also insofern, ja, ist das, glaube ich, jetzt der Punkt, wo wir wirklich nochmal eine andere Entscheidung angucken können. Und zwar ist die auch spannend. Und zwar ist die vom Landgericht Hamburg 23.09.2025 auch noch gar nicht so alt. Und da geht es auch um ein KI-Modell, und zwar das von Elon Musk, Grok, ne, heißt ja der Bot von Elon Musk. Und da haben wir jetzt eine etwas andere Konstellation, denn in dieser Situation hat ein KI-System irgendeine Rechtsverletzung begangen und jetzt geht das Landgericht Hamburg hin und macht was, was eigentlich auch erwartbar ist und sagt ja gut, also wenn das so ist, dann rechne ich das dem Anbieter zu, ohne dass da ein Mensch zwischen war. Wollen Sie die Entscheidung auch noch mal so ein bisschen einordnen? LG Hamburg, die ist, finde ich, auch sehr spannend.
Ja, das stimmt. Die LG Hamburg-Entscheidung aus September steht so ein bisschen in dem Spannungsfeld, was ich auch in meinen Workshops und Schulungen immer mal wieder höre. Das war ich nicht, das war die KI, da kann ich doch nichts für. Der Umstand oder das Umfeld da war, dass die KI Grok für die Plattform für einen Inhalt produziert hat, der besagt hat, dass eine bestimmte NGO aus Steuergeldern finanziert sei. Die NGO hatte damit ein großes Problem, weil sie unabhängig ist, unabhängig sein will und gerade nicht durch Steuergelder finanziert. Und jetzt hat sie versucht, also diese Aussage wegzubekommen. Wir sind hier im Grunde im klassischen Äußerungsrecht und hat das vor das LG Hamburg gebracht. Und das LG Hamburg hat im Ausgangspunkt mal ganz klassisch Äußerungsrecht angewandt, hat gesagt, da steht eine falsche Tatsachenbehauptung in, naja, auch Elon Musks Portal. Und die muss korrigiert werden. Das Besondere oder das Bemerkenswerte an dieser Entscheidung sind im Grunde drei Sachen. Nummer eins ist, egal ob etwas durch KI generiert ist oder nicht, wenn ich es veröffentliche auf meiner Website, auf meiner Social-Media-Plattform oder wo auch immer, dann muss ich für diesen Inhalt gerade stehen. Das ist im Grunde ähnlich der Störerhaftungsidee, die wir über DSA, NetzDG vorher eben auch auf den Social-Media-Plattformen ja ganz intensiv diskutieren. Nummer eins also, egal ob KI generiert oder durch den Redakteur geschrieben oder durch wen auch immer, der das veröffentlicht, in dessen Profil es steht, auf dessen Plattform steht dafür ein. Das Zweite, was ich hochspannend finde, ist, dass ich habe ja da so eine Art Störerhaftung, ne? Das muss darauf aufpassen, dass die Sachen richtig sind, muss aber spätestens dann agieren, wenn mir zugetragen wird, dass etwas falsch ist. So, und jetzt gibt es eine Randnummer in den Entscheidungsgründen, die besagt, die KI Grok wirbt damit, dass sie besonders gut auf Tatsachen basiert trainiert ist und daher ganz besonders hohen Grad an Korrektheit und Richtigkeit hat, was da hinten rauskommt. Naja, dann sagt das LG Hamburg, ist ja, wenn ich dann sage, das kommt aus Grok und Grok ist besonders richtig und gut, ja nochmal ein extra Vertrauenstatbestand geschaffen, wo ich als Nutzer dieser Aussage auch nochmal extra und doppelt drauf schauen muss, ob das wirklich stimmt. Also das ist ein Punkt, den ich auch hochinteressant finde. So, und jetzt kommt das Dritte. Adressiert war Elon Musk mit seinem Unternehmen hier als Betreiber der Plattform, der die Aussage veröffentlicht hatte, also das Output verwendet hat. Es war aber durch Zufall oder wegen dieser besonderen Konstellation eben dieselbe Person, die auch Anbieter des KI-Systems ist. Das geht in der Berichterstattung auch teilweise ein Stück weit durcheinander. Ich glaube, da muss man einfach so in der Analyse für die Anwendung sehr genau differenzieren. Anspruchsgegner, also der hier reagieren musste, war der, der die Aussage verwendet hat.
Ja, also mir gefällt die Entscheidung deswegen, weil die so, müssen wir sagen, so einfach und lebensnah ist. Man hätte sich ja vielleicht vorher gefragt, wie geht das und wie macht man das und so weiter. Und ich sage ganz einfach. Ne? Wir hatten so einen Fall, ja, ich erinnere mich, als es losging mit der KI, da gab es ein Michael Schumacher-Interview von der Aktuellen. Und da ist ja kein Gerichtsverfahren draus geworden. Ich glaube, die Chefredakteurin hat einen Hut genommen und da gab es auch dann, nehme ich mal an, Geld. Und das ist ja auch, hat die Aktuelle gesagt, erstes Interview mit Michael Schumacher, hatte auch KI-rechtlich alles transparent gemacht, aber eben bedauerlicherweise diese sehr unangenehme Persönlichkeitsrechtsverletzung schlicht nicht auf dem Film und hat gedacht, naja, das ist ja die KI, das passt ja, das ist ja lustig. Ne? Und da hatten wir ja damals schon mehr als ein Störgehör, das geht ja nicht. Ne? Und was ich halt schön finde, ist, jetzt gibt's eine Entscheidung, gab ja ein bisschen vorher auch schon eine von LG Kiel, wo es in solche Richtung ging. Und was man halt sieht, ist, dass die Rechtsprechung jetzt die ganz normale äußerungsrechtliche Klaviatur spielt und sie schlicht anwendet. Also das ist ja in gewisser Weise beruhigend, dass wir mit dem Instrumentarium des Rechts klarkommen, ohne dass jedenfalls bei mir ein besonderes Störgefühl entsteht. Ich weiß nicht, wie Sie die Entscheidung so einordnen. Damit kommt man ja irgendwo weiter, ne?
Ja, genau, das ist der Punkt, warum ich auch mich sehr gefreut habe über die Entscheidung und was auch in dieser LG Kiel-Entscheidung aus 2024, die Sie gerade schon kurz angesprochen haben, auch schon angelegt war, noch so ein bisschen banaler, deswegen ist die auch nicht so in den Fokus geraten. Da ist der Anspruch gestützt worden auf 823.004 BGB. Also wir kommen hier in diesen Fragen also in den Fragen, wenn KI-Output Auswirkungen hat, die jemanden schädigen oder für jemanden nachteilig sind, dann kommen wir mit unserem bestehenden Rechtssystem da sehr gut zurecht. Die ganzen Diskussionen um KI-Haftungsrichtlinie, die dann wieder vom Programm der EU-Kommission gestrichen worden ist, die müssen wir führen, wenn es darum geht, vorne, wofür haftet der Anbieter, wenn Modelle nicht richtig funktionieren, vielleicht auch in der prädiktiven KI, wenn dann auf einmal ein Roboter falsche Bewegungen oder Ähnliches macht. Da brauchen wir noch viel, wo wir gucken müssen, wie wir da weiterkommen. Aber bei diesen Themen, die wir jetzt heute hier besprochen haben, da kommen wir mit unserem Recht gut zurecht. Da brauchen wir auch aus meiner Sicht kein KI-Sonderrecht, sondern müssen einfach genau schauen, wer nutzt was, wer steuert was und wo wird es dann eben entsprechend eingesetzt, auch in wessen Verantwortungsbereich.
Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso. Ich habe mich persönlich nicht gefreut, als die KI-Haftungsrichtlinie abmoderiert worden ist, weil das natürlich ein wichtiger, sinnvoller zweiter Schritt gewesen wäre, um genau diese Sachen eben mehr oder weniger zu klären, die ja wirklich offen sind. Und man hätte das natürlich, wäre ja keine Verordnung gewesen, sondern wegen der Kompetenzfrage nur eine Richtlinie, aber schon auf, würde man sagen, eine harmonische Basis oder harmonisierte Basis stellen können. Und das finde ich persönlich kein kluger Move, das zu machen. Aber zugleich, ja, absolut. Ne? Wir haben auf der Seite der Haftung des Betreibers, sowohl bei der Thematik Landgericht München, die wir eben besprochen haben, als eben auch hier beim Äußerungsrecht, ist alles wie bisher. Wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Wir benutzen ja mit der KI schlicht ein Werkzeug. Und womit ich das Recht verletze, ob das ein Traktor ist, ein Gabelstapler, ein Taschenmesser oder ein autonomes KI-System, ist ja am Ende des Tages egal. Ich muss auf das Werkzeug aufpassen. Und dass wir über ein autonomes Werkzeug sprechen, ein nicht beherrschbares Werkzeug sprechen, wo dann wieder Besonderheiten sind, wie, also wenn ein Anbieter, seid ihr mal auf, das ist ein super Faktengerät, was ich hier habe, na klar, dann haben wir wieder Besonderheiten, wo dann so ein bisschen die Gewichte sich verschieben, aber das ist ja dann wirklich nur auf der Bewertungsseite, aber nicht grundsätzlich bei den bei der Lösung des Problems, ne?
Genau das ist es. Ich meine auch, also ich hätte auch die KI-Haftungsrichtlinie begrüßt, vielleicht auch sogar noch mit größerem Umfang, wie es ja auch teilweise in Studien und Gutachten vorgeschlagen worden ist. Aber diese Alltagsprobleme, die wir jetzt heute besprochen haben, die kann man mit dem bestehenden Recht gut lösen. Und das ist, finde ich, auch eingängig, auch überhaupt nicht kontraintuitiv, dass ich dafür einzustehen habe, was ich nutze. Und es ist meine Entscheidung, wenn ich Inhalte für meinen Social-Media-Account durch KI generieren lasse, um selber vielleicht die Zeit mit anderen Dingen zu verbringen, dann muss ich mir das aber auch zurechnen lassen, wenn da falsche Dinge stehen. Ja, genauso muss ich das tun, wenn ich bewusst einen Post selber geschrieben habe, nicht ordentlich recherchiert und falsche Tatsachen, Behauptungen verbreite.
Genau, und was ich immer schön finde, ist auch, wenn man mal autonome Werkzeuge wie Wachhunde denkt, ne, natürlich auch für den Wachhund verantwortlich, wenn ich in meinem Häuschen sitze und der Wachhund ist vor der Tür und ich sage, hör mal, Wachhund, pass auf, du bist gut geschult, ne? Und der beißt dann den Briefträger und begrüßt den Einbrecher, dann muss ich mir das natürlich auch zurechnen lassen in jederlei Hinsicht. Und insofern haben wir natürlich auch da wieder Parallelen. Da wird man ja auch nicht sagen, jetzt ist der Züchter schuld. Wie kann der mir so einen Hund verkaufen? Das ist ja unglaublich. Ne? Sondern auch da, auch durch die Autonomie des Werkzeugs, ändert sich ja nichts an der, ja, also gerade weil es unbeherrschbar ist, muss ich eben einfach meinen Umgang verändern. Ich muss die Autonomie ja mit einpreisen. Ich muss ja den Hund nicht verstehen. Ich muss ja nicht verstehen, warum stellt er jetzt die Nackenhaare hoch und warum wedelt er mit dem Schwanz? Das kommt ja aus seinen Wolfsgenen, die ihm in irgendeiner Form so eigen sind wie einem KI-Modell, die Datenbasis letztlich, die ja auch nicht beherrschbar ist. Aber ich muss damit halt umgehen. Ich muss wissen, dass, wenn ein Regenschirm aufgeht, ein Pferd zur Seite springt. Ich muss aber nicht wissen, warum. Ich muss damit nur umgehen. Und ich glaube, das ist hier genauso. Es ist gar nicht wichtig, das Ding von innen zu kennen. Das kann ich beim Tier auch nicht. Ich muss nur damit umgehen, was es macht. Und es ist halt eine Frage ja, des spezifischen Werkzeugeinsatzes. Teilen Sie das?
Das teile ich voll und ganz. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen die Assoziation, ob wir auch eine KI-Halterhaftung brauchen, aber ich glaube, wie die Tierhalterhaftung, ich glaube, da kommen wir ohne zurecht. Nein, also das teile ich voll und ganz. Ich meine, dass das auch wirklich absolut in der Linie der bisherigen Diskussionen um auch, was weiß ich, ich bin jetzt seit 15 Jahren Anwältin, das war eine meiner ersten Veranstaltungen, da haben wir diskutiert über Haftungsfragen bei autonomen Fahren. Da ging es eigentlich gar nicht um KI im Kern. Da ging es genau um diese Fragen. Und da meine ich, das können wir mit dem Recht gut lösen, was wir haben. Wo es dann schwierig wird, ist dann die Perspektive, wenn da was schiefgelaufen ist, kann sich dann der Betreiber beim Anbieter wieder schadlos halten. Und das ist ja dann genauso diese Konstellation, wo wir auch gerade auch ja schon im klassischen IT-Software-Bereich halt hochkomplexe Fragestellungen haben, wo es dann durch die Blackbox wirklich tricky wird und eine Sonderregelung helfen würde, aber nicht auf Ebene des Outputs, da kommen wir, meine ich, mit dem allgemeinen Recht sehr gut zurecht.
Genau, und ich finde, auf der Ebene des Outputs, da liegt unsere Verantwortung auch als jedermann. Ne? Als man hat ja, wenn man es privat nutzt, ist man von der KI-Verordnung ausgenommen. Aber wenn man natürlich privat im sozialen Netzwerk was postet, was urheberrechtswidrig ist, dann ist das natürlich auch wieder nicht mehr privat. Ne? Und insofern ist das wirklich für jeden was. Und ich finde, wir haben zwei schöne Themen abgearbeitet. Wir haben KI-Kompetenz vermittelt. Das ist ja eine Rechtspflicht und da finde ich, waren wir heute ganz weit vorne. Ne? Ich finde auch mit einfachen Worten, die haben Sie gefunden. Ne? Und ja, ich glaube, man konnte es gut verstehen. Ja, ich sag mal, vielen Dank. Oder gibt es noch einen Punkt, den wir vergessen haben, aus Ihrer Sicht ergänzungsbedürftig ist?
Ich glaube, die wichtigen Punkte haben wir besprochen, wo wir auch jetzt wirklich schon so ein Stück weit Lösungen präsentieren können. Und auch in wichtigen Bereichen. Also ich glaube auch in der Praxis sehr wichtigen Bereichen. Also das vielleicht auch noch so mal als Schlusswort. Also die KI-Verordnung ist wichtig und die wird uns auch noch viel beschäftigen. Aber in der praktischen Beratung, die wir so in der Kanzlei aktuell machen, ist Datenschutz, Urheberrecht, Haftungsfragen, Vertragsgestaltung im Moment noch deutlich präsenter als die Anforderungen der KI-Verordnung. Die sind natürlich auch schon da, da muss man natürlich auch gucken, aber die Themen, ne, die wir heute besprochen haben, das sind die, die auch wirklich gerade schon in der Praxis eben auftauchen und wirklich zu klären sind.
Ja, und was es wirklich braucht, ist Werkzeugkunde, ne? Ich meine, ich brauche für einen Laubbläser, den ich im Baumarkt kaufe, nicht groß eine Werkzeugkunde. Aber für ein KI-System, was autonom ist, naja, man hat sich ja auch an Tiere über Jahrtausende so angenähert, dass man irgendwie mit ihnen klarkam. Und bei KI, naja, man muss ja den Schimpansen nicht gleich umarmen, nur weil er einen freundlich anlächelt, sondern vielleicht gibt man erstmal durch die Gitterstäbe so einen kleinen Finger und guckt, was er macht, ne? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, das Werkzeug zu begreifen. Also das ist also ein wichtiges Thema, was ich irgendwie finde, was wir haben, einfach zu vermitteln, dass es wirklich weder eine Excel-Tabelle noch ein Rechenschieber noch sonst was ist, sondern wirklich ein ja nicht beherrschbares, nicht kontrollierbares, autonomes, um das Wort mal aus der KI-Verordnung, was ja ein bisschen aufgefüllt noch ist, zu verwenden. Ja, wo man eben einfach auch viel Unfug mit anstellen kann, wenn man nicht drauf aufpasst. Ne?
Genau das. Und da ganz ehrlich, die Datenschützer führen ihr Verarbeitungsverzeichnis und wissen sehr genau, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden. In der Informationssicherheit habe ich mein IT-Mapping, um zu wissen, wo eben vulnerable Stellen sind und wo ich aktiv werden muss und wie, wenn ein Hacker doch mal durchkommt. Und genauso brauche ich ein KI-Mapping, das ganz klar macht, wo welche KI eingesetzt wird und mit welchem Risiko. Da sind die Datenschützer, die Informationssicherheitsbeauftragten schon gut ausgerüstet. Die Prozesse kann man adaptieren, aber das mit Scheuklappen da durch die KI-Landschaft zu gehen, das ist halt das, was echte Haftungsrisiken dann mit sich bringt.
Ja. Ja, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich gebe noch eine kleine Sache bekannt. Hab Frau Schreiber dazu gebracht, in der RDV Heft 1 2026 all das, was wir jetzt hier dann vielleicht doch nicht besprochen haben, nochmal schriftlich wiederzugeben. Und da hast du gesagt, ja, das wird so machen. Und das freut mich sehr. Also auch nach dem Gespräch immer noch so, Frau Schreiber. Sind Sie,
Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Nein, ich mache es wirklich sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, da zu veröffentlichen. Und,
Das musste jetzt sein. Ich wusste ja nicht, ob ich schriftlich habe, aber jetzt ist es ja so gut wie. Ne? Genau.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Nein, das mache ich auch wirklich sehr gerne. Auch ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Danke Ihnen. Viel Erfolg bei der GRI. Bei uns geht jetzt hier der DAFTA-Abend gleich los und mit Preisverleihung an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und so weiter. Also das geht es auch weiter. Und toll, dass Sie sich die Zeit zwischendurch genommen haben. Und vielen Dank für das sehr kompetente, sehr angenehme Rechtsgespräch. Meine Damen und Herren, danke. Ja, das war der Data Agenda Datenschutz Podcast zum Thema Wer haftet für KI-Schäden? Fragezeichen mit Rechtsanwältin Christina Schreiber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Experten-Talk. Mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.